Heute hören Sie die 13. Folge des Romans Menschenflug von Hans-Ulrich Treichel. Wieder dieser Wilhelm, der Verlorene. Aber Wilhelm scheint sein verlorenes Schicksal in die Hand genommen zu haben. Und das bringt Stefan jetzt ebenfalls dazu, nicht nur über seinen eigenen verlorenen Bruder nachzudenken und Bücher zu schreiben, sondern ihn über den Suchdienst ganz einfach zu suchen. Es liest Leonhard Lansing.
Er schilderte kurz den Fall und fragte nach, ob es möglich sei, erneut einen Suchantrag zu stellen. Es dauerte nur ein paar Tage, bis er die Antwort in Händen hielt. Es sei gar nicht nötig, einen erneuten Suchantrag zu stellen. Der von seinen Eltern gestellte Suchantrag laufe noch. Allerdings lägen keine neuen Erkenntnisse vor. Man biete aber an, ihm eine Kopie der gesamten Akte zukommen zu lassen, falls er daran Interesse habe. Natürlich hatte Stefan Interesse, was er den Suchdienst umgehend wissen ließ. Diesmal dauerte es ein wenig länger, bis die Akte eintraf. Sie wurde ihm in einem braunen Umschlag zugestellt, der den mit dem Zusatz »gebührenfrei« versehenen Aufdruck »Kriegsgefangenenpost« trug. Es gab also auch 6 Jahrzehnte nach Kriegsende noch immer Kriegsgefangenenpost und irgendwer, die Post oder der Staat, zahlte noch immer die Gebühren dafür. Der Aufdruck hatte in Stefan einen leichten Zeitrutsch verursacht. Er war auf dem Wort »Kriegsgefangenenpost« ausgerutscht in Richtung Vergangenheit, wobei die Rutschbewegung noch beschleunigt wurde durch die Akten, die er in dem Umschlag fand. Nach der ersten flüchtigen Durchsicht konnte er gleich feststellen, dass sie nicht identisch waren mit den Akten, die er im Nachlass seiner Mutter gefunden hatte und in denen unter anderem die Ergebnisse der verschiedenen erbbiologischen und anthropologischen Gutachten dokumentiert worden waren. Er erinnerte sich daran, wie schockiert er war, als er das alles zum ersten Mal zur Kenntnis genommen hatte, die erbbiologischen und anthropologischen Daten, einschließlich der Schädel- und Bauchfettmessungen der Eltern. Und auch die Tatsache, dass der Bruder womöglich noch lebte und gar nicht auf der Flucht verhungert war, hatte ihn anfangs mehr schockiert als gefreut. Ebenso wie der Sachverhalt, dass die Eltern den Akten nach erst im Jahr 1959 die Suche nach seinem Bruder aufgenommen hatten. Warum ließen Eltern ihr so schmerzlich vermisstes Kind erst 14 Jahre nach Kriegsende suchen? Dieses Datum konnte er jetzt korrigieren. Die ihm zugesandten Unterlagen waren chronologisch geordnet, umfassten den gesamten Antragszeitraum und wurden vom Suchdienst seit 1953 geführt. Das erste Dokument war eine Kopie der ersten Karteikarte und stammte vom 3. Dezember 1953, das letzte aus dem Jahr 1977. Stefans Eltern hatten sich also nicht 1959, sondern 1953 erstmals an den Kindersuchdienst gewandt. Das milderte den Sachverhalt ein wenig, doch auch 8 Jahre waren eine lange Zeit. Warum 8 Jahre mit der Suche warten? Stefan wusste es nicht. Die neuen Akten gaben keine Auskunft darüber. Sie dokumentierten nur einmal mehr den von aufkeimender Hoffnung und neuerlicher Enttäuschung gekennzeichneten Verlauf der elterlichen Suche nach ihrem Kind. Neu waren für Stefan auch einige andere Details, zum Beispiel der in einem sogenannten Ermittlungsbogen vom 21. November 1956 handschriftlich von seiner Mutter eingetragene Hinweis: Unser Sohn konnte Mama, Papa und den Namen unseres Hundes Nelly, welchen er Nanny nannte, sprechen. Der Eintrag rührte Stefan. Nicht nur, weil es der erste Eintrag in der Handschrift seiner Mutter war, die er sofort erkannte. In dieser Handschrift hatte sie mit mütterlicher Nachsicht die Entschuldigungen für die Schule ausgestellt, wenn er unpässlich oder auch nur lustlos gewesen war. An die Handschrift seines Vaters konnte er sich nicht erinnern. Und dies wohl vor allem, weil sein Vater als Rechtshänder und wegen der rechtsseitigen Amputation nur sehr selten mit links geschrieben hatte. Doch auch mit rechts hätte sein Vater niemals Entschuldigungen für Stefan geschrieben, wenn er nicht ernsthaft erkrankt, sondern nur unpässlich oder lustlos gewesen wäre. Statt Entschuldigungen zu schreiben, hätte der Vater den unpässlichen Stefan vielmehr zur Schule geprügelt. Der Eintrag in dem Ermittlungsbogen rührte Stefan außerdem wegen des Hundes Nelly. Denn Nelly hieß die Hündin, mit der Stefan aufgewachsen war. Der Hund war für einige Jahre das ihm nächste Lebewesen gewesen, noch vor seinen Eltern und seinen Schwestern. Offenbar hatte es vorher auch schon eine Nelly gegeben. Oder war es die gleiche? Hatten die Eltern einen Langhaardackel auf der Flucht dabei gehabt? Den Hund gerettet und den Sohn verloren? Das war ziemlich unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher war, dass sie sich nach dem Krieg einen neuen Dackel angeschafft und ihn wieder Nelly genannt hatten. Stefan war nicht nur gerührt, sondern auch enttäuscht. Nelly war für die Eltern offenbar nur die Erinnerung an eine andere Nelly gewesen. So wie er selbst ja für seine Eltern auch nur eine Erinnerung an ihren verlorenen Sohn gewesen war. Zumindest manchmal. Und nicht immer eine gute. Er hatte sie an das erinnert, was ihnen fehlte. Für Stefan aber war Nelly während der ersten Jahre seiner Kindheit das einzige Lebewesen gewesen, dem er sich rückhaltlos hatte anvertrauen können und das immer Zeit für ihn gehabt hatte. Im Unterschied zu seinen Eltern, die nie Zeit für ihn gehabt hatten, und wenn doch, dann waren sie mit ihren Gedanken bei seinem verlorenen Bruder gewesen. Darüber hinaus erfuhr er aus den Akten, dass es insgesamt 4 Rundfunkdurchsagen gegeben hatte, in denen nach seinem Bruder gesucht wurde. Die erste am 27. April 1957 in einer Sendung namens Weg und Ziel, gesprochen von einem Pfarrer Richter. Die zweite und dritte im Januar und Juni 1959 und die vierte auf UKW Nord am 27. August 1960. Die erste Sendung begann mit den Worten: Gesucht wird aus Remki, Kreis Gostinin. Offenbar stammte sein Bruder aus einem Ort namens Remki im Kreis Gostinin. Stefan wusste, dass seine Mutter aus einem Ort namens Anatolien im Kreis Gostinin stammte. War sie nach Remki umgezogen und hatte dort ihr Kind geboren? Wie auch immer. Stefan nahm sich vor, nochmals den Atlas aufzuschlagen, um sich die Ortsverhältnisse klarzumachen. Er hatte immer noch Schwierigkeiten, sich den sogenannten Osten einschließlich der Herkunftsorte seiner Eltern geografisch zu vergegenwärtigen. Er hatte auch Schwierigkeiten damit, einen Atlas aufzuschlagen. Für ihn war alles Ostpreußen oder Pommern oder sonst was. Aus den Gesprächen, die seine Eltern untereinander oder mit Bekannten aus dem Osten geführt hatten, war er jedenfalls nie schlau geworden. Er hatte bisher auch nicht gewusst, wo eigentlich der Treck von den Russen überholt worden war und wo genau die Eltern ihr Kind verloren hatten. Für sein Buch hatte er sich irgendeine Ortsangabe in Ostpreußen ausgedacht, die aber falsch war und ihm prompt von einem Leser per Leserbrief vorgehalten wurde. Zum Glück aber nur von einem einzigen. Ihm war es damals vollkommen egal gewesen, ob die Eltern seinen Bruder nun in Ostpreußen, Pommern oder wer weiß wo verloren hatten. Und wenn es ihm nicht egal gewesen wäre, hätte er trotzdem keinen Hinweis auf den Verlustort gehabt. Den fand er jetzt in den neuen Akten, wo es auf einem Blatt mit dem Aktenzeichen AIK-9961 ULO hieß: Die Eltern des gesuchten Kindes befanden sich im Januar 1945 in einem Treck, der anscheinend in Rakowiec, Kreis Gostinin, zusammengestellt worden war. Dieser Treck wurde im Kreis Konin von feindlichen Truppen überholt. Das Kind blieb in eine Wolldecke gehüllt auf einem Wagen des Trecks, als die Eltern des Kindes in den Wald flüchteten. Konin hieß also der Ort, wo sein Bruder verloren gegangen war. Auch das würde er auf der Landkarte nachschauen, falls man den Ort auf einer Landkarte überhaupt finden könnte. Aber mehr noch als die Frage, wo Konin lag, beschäftigte Stefan die Tatsache, dass seine Eltern in den Wald geflüchtet waren. Im Januar 1945 in Polen in den Wald? Auf einem weiteren Blatt bestätigte sich dies aus erster Hand. Es war ein ausführliches handschriftliches Schreiben seiner Mutter an den Suchdienst Hamburg, in dem sie darlegte, wie sie vor den Russen, die mehrmals ihre Erschießung angedroht hatten, vom Wagen und in den Wald geflüchtet waren. Wobei der Vater nach schriftlicher Auskunft der Mutter den Russen vor allem wegen seiner Amputation verhasst war. Nachdem die Eltern von dem Wagen gesprungen und in den Wald geflüchtet waren, blieb, so die Mutter, unser Kind in eine Wolldecke gehüllt auf dem Wagen zurück. Wir haben uns dann eine Woche lang in den Wäldern ohne Essen und Trinken aufgehalten, ohne zu wissen, wo wir uns eigentlich befinden. Nach einem Jahr Zwangsarbeit bei den Polen sind wir dann nach dem Westen ausgewiesen worden. Auch davon hatte Stefan keine Ahnung gehabt, dass seine Eltern Zwangsarbeiter bei den Polen gewesen waren. Das Wort Zwangsarbeit war in seiner Familie nie ausgesprochen worden, weder was russische oder polnische Zwangsarbeiter und auch nicht was deutsche oder sie selbst als Zwangsarbeiter betraf. Gleichwohl hatte Stefan seine ganz eigene Vorstellung von dem, was Zwangsarbeit war. Schließlich war ihm schon von frühester Kindheit an eingeprägt worden, dass Leben, Arbeit und Arbeit Zwangsarbeit war. Und nicht ohne Bitterkeit dachte er daran, dass sein Vater auf seine Weise ein Leben lang ein Zwangsarbeiter gewesen war, ganz unabhängig von seinem Schicksal als Flüchtling. Und dass er zugleich versucht hatte, seine Töchter und vor allem seinen Sohn zu Zwangsarbeitern zu erziehen. Zwangsarbeiter im elterlichen Geschäft und im Haushalt. Zwangslagerarbeiter oder Zwangsküchenhelfer. Bei Stefans Schwester Waltraud war das dem Vater am besten gelungen, sonst hätte sie wohl nie einen Landwirt geheiratet. Und die Tatsache, dass sie nie aus den Gummistiefeln herauskam, hätte den Vater glücklich gemacht. Einzig am Hund war sein Vater gescheitert, von dem er im Grunde auch erwartete, dass er sich sein Fressen durch Mitarbeit verdiente. Aber ein Langhaardackel war kein Ochse, den man vor einen Karren spannen konnte, auch wenn Stefan dies als Kind mit Nelly und einem Bollerwagen gelegentlich versucht hatte. Allerdings führten alle diese Auskünfte von Seiten der Eltern zu keinem Ergebnis. Auch der Versuch des Kindersuchdienstes, andere Treckteilnehmer oder gar den sogenannten Treckführer mit Hilfe der Eltern ausfindig zu machen, schlugen fehl. Wohl konnte Stefan der Akte entnehmen, dass drei mutmaßliche Treckteilnehmer, die nun in Duishorn, Poggenhagen und Neugnadenfeld lebten, angeschrieben wurden, doch waren die ebenfalls in den Akten befindlichen Antworten allesamt negativ. Der eine wusste von nichts, der andere war vorher bereits in russische Gefangenschaft geraten und der dritte konnte nur berichten, dass der Treckführer erschossen worden war, hatte aber keine Kenntnis über das Schicksal des verlorenen Kleinkindes. Der Versuch, Spuren des Kindes über andere und nun zumeist in Niedersachsen lebende Mitflüchtlinge zu finden, war also fehlgeschlagen und der Briefwechsel mit dem Suchdienst stockte einige Zeit. Er wurde dann von der Mutter im Jahr 1959 wieder aufgenommen, als sie laut Aktenvermerk in der Freien Presse das Foto eines Findelkindes mit der Nummer 2307 entdeckt hatte, von dem sie sogleich überzeugt war, dass es sich um ihr Kind handelte. Der Zeitungsausschnitt mit dem Foto des Kindes war dem Aktenvermerk beigefügt. Und nun sah Stefan zum ersten Mal ein Foto der mutmaßlichen Person, die im Leben seiner Eltern und natürlich auch in seinem eigenen eine so große Rolle gespielt hatte, wenn auch als Abwesende. Ein blonder Junge mit einem starken Haarwirbel auf der rechten Seite, in dem Stefan sofort seine eigenen Züge erkannte. Und außerdem hatte er auch einen Haarwirbel auf der rechten Seite. Stefan erkannte nicht nur eine Ähnlichkeit mit sich selbst in dem Kind, sondern auch Züge seiner Schwester Gerda, die ebenso wie er und im Unterschied zu Waltraud ein blonder und eher blasser Typ war, mit hellblauen Augen und beinahe so, wie man sich einen Menschen polnischer oder russischer Herkunft vorzustellen hatte. Das Foto war in einer Sonntagsausgabe der Freien Presse erschienen, allerdings nannte der Aktenvermerk kein Datum und mit folgendem Text versehen. Nummer 2307, namenloser Knabe, genannt Hermann Stoib, Name unbekannt, Vorname unbekannt, geboren etwa 1944, Augen blau, Haare blond. Der Knabe kam 1948 aus dem polnisch verwalteten Gebiet. Es ist nichts über den Geburtsort, eventuelle Verwandte, Name oder Herkunft bekannt. Der Junge auf dem Foto schaute optimistisch und gar nicht unglücklich in die Kamera. Stefan wäre froh gewesen, wenn es ein solch vorteilhaftes Kinderfoto von ihm gegeben hätte. Eines, auf dem er nicht mit wässrigem Blick und teigigem Gesichtsausdruck in die Kamera geblickt hätte. Von den eingefetteten Haaren, womit der rechte Haarwirbel gebändigt werden sollte, gar nicht zu reden. Hermanns Haarwirbel war überhaupt nicht gebändigt. Die Haare standen vielmehr frech und nach Lausbubenart in die Luft. Wenn er es recht betrachtete, dann war Hermann der fröhliche, wohlgeratene und sympathische Doppelgänger seiner selbst. Oder auch umgekehrt. Stefan war die teigige Ausgabe des fröhlichen Hermann. Obwohl Hermann doch das Kind mit Schicksal war und nicht etwa Stefan. Stefan hatte kein Schicksal, sondern nur schlechte Schulnoten, einen cholerischen, arbeitswütigen Vater und eine von Schuldgefühlen und der Sehnsucht nach ihrem Kind zermürbte Mutter gehabt. Ansonsten aber hatte Stefan, besonders auch hinsichtlich der ihm zur Verfügung stehenden Lebensmittel, alles gehabt, was ein dickes und teigiges Vertriebenenkind sich nur wünschen konnte, so dass sich Stefan jede Lamoyanz gegenüber der eigenen Kindheit verbot. Dass Stefan ausreichend, ja geradezu üppig versorgt gewesen war, hatte auch sein Vater immer betont. Auch heute noch tönte ihm manchmal das väterliche »Du hast doch alles« in den Ohren, wenn sich irgendein Konsumwunsch in ihm regte. Im Vergleich zu einem wolynischen Bauernjungen hatte er gewiss mehr als genug gehabt. Irgendwann hatte er sich einmal einen Bildband mit dem Titel »Die Deutschen in Wolynien« besorgt, was gar nicht so einfach war, da es diesen Band nur in der Pankower Bezirksbibliothek gab. Als er das Buch dann endlich nach einer zeitraubenden S-Bahnfahrt in eine Gegend von Berlin, in der er vorher noch nie gewesen war, besorgt hatte, ließ er es monatelang in der Wohnung herumliegen, ohne es auch nur anzurühren. Die Mahnungen der Bibliothek hatte er ebenfalls ignoriert, Pankow war schließlich weit weg, bis ihn ein nach Amtsgerichtspost aussehendes Einschreiben und die Androhung, dass man das Buch durch einen Boten abholen lassen würde, was entsprechende Kosten mit sich brächte, dazu veranlasste, einen weiteren Nachmittag zu opfern und es wieder zurückzubringen. Von den angedrohten Kosten hätte er sich ein Dutzend Exemplare des Buches kaufen können. Er hatte den Band dann während der S-Bahnfahrt zurück nach Pankow durchgeblättert und sich vor allem die Fotos in dem Kapitel »Handwerker- und Bauerneinwanderung nach 1831« angesehen, was ja wohl für seine Vorfahren väterlicherseits zutraf, wenn sie nicht noch früher nach Wolynien eingewandert waren. Den Fotos nach sah das Leben in Wolynien nicht gerade komfortabel aus. Auf einem war ein Heuhaufen mit zwei Türen darin und einer fünfköpfigen Familie davor zu sehen. Unter dem Bild stand »Erdhütte als Notbehausung der Kolonisten nach 1918«. Auch die Innenansicht des wolynischen Lebens war nicht allzu vielversprechend. Ein niedriger Raum, darin mehrere Holzbetten und ein Küchentisch. Dazu der Kommentar »Leben in Erdhütten wie in der Einwanderungszeit der Vorgeneration«. Diesmal war nicht von einer Notbehausung die Rede und man konnte den Eindruck gewinnen, dass die Wolyniendeutschen sich in den Erdhütten eingerichtet hatten. Wenn überhaupt. Denn auf einem anderen Foto sah Stefan eine Familie samt Betten und Hausrat auf einer Wiese und unter einem Baum kampieren, während im Hintergrund ein Schwein durch das Bild lief. Bildunterschrift: Vertriebene Pächterfamilie der 20er Jahre mit ihrem Hausrat. Glücklicherweise wusste Stefan aus der von Onkel Ernst angefertigten Karte der Kolonie Brzsche, dass die Eltern des Vaters Land und ein Haus besessen hatten. Sonst hätte ihn nun ein echter Katzenjammer ergriffen. Denn angesichts dieser wolynischen Erdhütten tönte ihm das einst so verhasste väterliche »Du hast doch alles« nun doch ein wenig verständlicher in den Ohren. Von Erdhütten hatten seine Eltern nie etwas erzählt oder davon, dass man als wolynischer Siedler anscheinend in die Lage geraten konnte, mit seinem Hausrat auf offenem Feld zu kampieren. Aber sie hatten ja auch von Hermann nichts erzählt. Sie hatten von alledem nichts, im Wortsinne rein gar nichts erzählt. Nichts von Zwangsarbeit, nichts von Wolynien, nichts von den Großeltern, nichts von Erdhütten, nichts von den Urgroßeltern, die es ja auch gegeben haben musste, nichts von Nelly, dem Langhaardackel aus dem Osten, den sie sicher sehr gemocht hatten und den sein Vater im Unterschied zur Nachkriegs-Nelly wohl niemals Mistvieh genannt und ihr auch niemals einen Tritt dabei versetzt hatte, so dass sie sich stundenlang unter der Küchenbank verkroch. Glaubte man dem Autor des Bildbandes, dann hatten sich die deutschen Kolonisten in Volynien nicht sonderlich wohlgefühlt. Und nicht nur die, die in Erdhütten lebten. Vielleicht hatten seine Eltern auch deshalb nie irgendeine Sehnsucht nach der verlorenen Heimat geäußert. Es war gar keine Heimat gewesen. Vielleicht waren sie sogar froh, Volynien, den Erdhütten und frei herumlaufenden Schweinen entkommen zu sein, wenn auch nicht als Folge eines Weltkriegs. Doch wer in Volynien war, der schien ohnehin auf verlorenem Posten. Stefan war ja auch froh gewesen, dass er irgendwann seiner norddeutschen Heimat entkommen und nach West-Berlin gegangen war. Die norddeutsche Heimat war sein verlorener Posten gewesen. Auch er hatte niemals mehr Sehnsucht danach gehabt, was seiner Meinung nach sowohl an der Gegend lag, diesem mit Lagerhallen und Kläranlagen vollgestellten Acker- und Weideland, als auch daran, dass seine Eltern in der neuen norddeutschen Heimat ebenfalls keine Heimatgefühle entwickelt hatten. Norddeutschland war ihnen bloße Zuflucht und Arbeitsplatz gewesen, so wie Volynien ihnen sowie den Vorfahren bloße Zuflucht und Arbeitsplatz gewesen war. Zwangsarbeitsplatz. Seine Eltern waren auch nie auf ein Vertriebenentreffen oder in ein sogenanntes Haus der Heimat gegangen. Nicht einmal ein besticktes Wohnzimmerkissen hatten sie sich gestattet. Was hätte auch darauf gestickt sein sollen? Die volynische Nationalflagge? Eine Erdhütte mit frei herumlaufendem Schwein davor? Seine Eltern hatten einzig und allein Sehnsucht nach Hermann gehabt. Und diese Sehnsucht war in den Akten dokumentiert, in denen Stefan das Foto gefunden hatte und davon nun auf eine Weise alarmiert war, wie seine Mutter alarmiert gewesen sein musste, als sie das Bild in der freien Presse erblickt hatte. Die Überzeugung der Eltern, dass es sich bei Hermann um ihr leibliches Kind handelte, wurde noch bestärkt durch 3 Blutgruppenbefunde des Instituts für gerichtliche und soziale Medizin der Universität Kiel, die sie für sich und Hermann auf eigene Kosten beantragt hatten und in denen ihnen bestätigt wurde, dass es möglich ist, dass das Findelkind 2307, genannt Hermann Stäub, von den Antragstellern abstammt. Die Blutgruppenbefunde selbst waren in den Akten ebenfalls dokumentiert, bildeten aber eine für Stefan unverständliche Buchstabenreihe 0 groß M groß M groß C, klein c groß D, klein e klein e, lautete beispielsweise der Befund für Hermann. Auch wenn die daran anschließenden anthropologischen und erbbiologischen Untersuchungen keinen Beweis einer leiblichen Verwandtschaft erbrachten und das Kind den Eltern nicht zugesprochen werden konnte, so hatten sie doch immer an Hermann als ihrem verlorenen Sohn festgehalten, ihm mehrere Jahre lang Päckchen geschickt, die dem Kind allerdings, wie Stefan nun auch in den neuen Akten noch einmal lesen konnte, anonym übergeben wurden, was die Mutter geschmerzt haben musste. Noch mehr geschmerzt haben musste sie allerdings die Nachricht des Jugendamts, dass der Junge irgendwann von einer Pflegefamilie aufgenommen wurde und man sie bat, von nun an alle weiteren Geschenksendungen einzustellen. Danach gab es für mehr als ein Jahrzehnt keine weiteren Kontakte mit dem Jugendamt oder dem Suchdienst. Die Korrespondenz setzte erst im Jahr 1977 von Seiten des Suchdienstes wieder ein. Stefan hatte einen Brief des Suchdienstes vor sich, der nicht mehr aus Hamburg-Ohsdorf, sondern aus München kam und in dem die Mutter gebeten wurde, folgende Fragen zu beantworten. Erstens, halten Sie den Suchantrag aufrecht und sollen wir weiter nachforschen? Zweitens, besitzen Sie neuere Informationen, die Sie uns noch nicht zugestellt haben? Drittens, sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihren Suchfall, ohne Nennung ihres Wohnsitzes, im Rundfunk verlesen lassen? Viertens, sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihren Suchfall in einer Heimatzeitschrift der Landsmannschaften oder in der allgemeinen Presse, ohne Nennung ihres Wohnsitzes, veröffentlichen?
SWR 2 Lesenswert. Fortsetzung folgt.